Bei dem Gedanken an blutsaugende Parasiten stellen sich mir als Katzenmama sämtliche Nackenhaare auf. Wie ihr wahrscheinlich wisst, tue ich ja nichts lieber, als mit meinen Miezen auf dem Sofa oder auch im Bett zu kuscheln und die Vorstellung, diese Zweisamkeit mit einigen Untermietern zu teilen und vermutlich sogar selber noch von einem Floh im Schlaf überfallen zu werden, für mich eine echte Horrorvorstellung. Und dabei sind die Plagegeister auch noch alles andere als ungefährlich.
Pet Talks Katze, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt.
In der heutigen Podcast-Episode geht es rund um das Thema Flöhe und Zecken. Ich erkläre dir, welche typischen Symptome auf einen Ektoparasitenbefall hindeuten können, wie du vorgehen solltest, wenn du bei deiner Katze Flöhe oder Zecken entdeckst. Und ich gebe dir Tipps, damit die unliebsamen Gäste auf deiner Katze gar nicht erst eine Chance bekommen.
Das Tierschutz-Update wird dir präsentiert von Deine Tierwelt Protect. Hast auch du eine Fellnase zu Hause, die dir unvergessliche Abenteuer schenkt? Dann möchtest du bestimmt sicherstellen, dass dein vierbeiniger Begleiter bestmöglich geschützt ist, während ihr zusammen die Welt erkundet. Und genau dafür ist Deine Tierwelt Protect da. Mit Deine Tierwelt Protect ist dein tierischer Freund rundum abgesichert. Egal ob ein spontaner Ausflug in die Natur oder ein entspannter Tag zu Hause, dein Liebling verdient den besten Schutz. Finde jetzt die passende Versicherung für deine Fellnase und genieße die Gewissheit, dass euch auch in Zukunft nichts aufhalten kann. Mit Deine Tierwelt Protect kannst du dich voll und ganz auf die wertvollen Momente mit deinem Tier konzentrieren. Besuche noch heute unsere Website und entdecke unsere Hundehalterhaftpflichtversicherung schon ab 4 Euro monatlich. Link in der Beschreibung. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge.
Zuallererst muss ich einmal vorwegnehmen und mit diesem Mythos, der sich noch hartnäckig leider hält, aufräumen. Flohbefall kommt wirklich in den allerbesten Haushalten vor. Beste Haushalte hier in Anführungsstriche. Ich glaube, du weißt, was ich damit meine. Leider hält sich immer noch diese Vorstellung, dass beispielsweise Flohbefall oder auch irgendwie Läuse nur Menschen oder Haushalte betrifft, die ja wenig oder weniger Wert auf Körperhygiene zum Beispiel legen, bei denen alles chaotisch ist und die eher so ein bisschen schmuddelig unterwegs sind und dementsprechend vielleicht auch ihre Haustiere weniger pflegen. Das ist aber ganz und gar nicht der Fall. Ich kann da auch aus Erfahrung sprechen. Also wir haben auch schon Flohbefall gehabt. Ich kenne ja total viele im Freundeskreis und auch in der Familie und auch natürlich im Kundenkreis, wo das Thema Flohbefall schon präsent war und auch immer mal wieder präsent ist. Und da ist das wirklich total egal. Also Hygiene spielt da tatsächlich überhaupt keine Rolle. Dem Floh ist einfach nur wichtig, dass er seine Nahrung findet, also seinen Wirt, wo er sein Blut saugen kann. Und alles andere ist ihm da ziemlich egal. Wenn du selber auch mit Flohbefall irgendwie zu kämpfen hast oder auch Sorge hast, dass die Katze vielleicht Flöhe bekommen kann, schäm dich da bitte nicht. Also gar keinen Grund zur Sorge. Scheut euch nicht, das Thema irgendwie zu teilen oder in der Tierarztpraxis vorstellig zu werden. Also das ist wirklich ein Thema, was irgendwie jeden Katzenhalter mal betrifft. Und da solltet ihr deswegen wirklich überhaupt keine Scheu und überhaupt keine Bedenken haben. Spannenderweise bleibt Flohbefall häufig recht lange unbemerkt. Also ich bin immer wieder überrascht, wie häufig Katzen bei uns in der Praxis vorgestellt werden, einfach zur Routineuntersuchung, beispielsweise bei der Impfung und ja, wie sie dann durchchecken, durchkämmen und dann wirklich massiven Flohbefall feststellen. Also der ganze Flohkram ist dann meistens schon voller schwarzer Krümelchen, also voller Flohkot und teilweise hüpfen einem dann da schon die Flöhe vom Kamm und nicht selten sind die Katzeneltern dann wirklich überrascht, weil sie damit überhaupt nicht gerechnet haben. Und da frage ich mich dann manchmal so, okay, wie kann das passieren? Denn man kuschelt ja auch mit seinen Tieren, zumindest ich auf jeden Fall täglich und das auch sehr nah und innig. Und ich denke mir da schon, dass man das ja auf jeden Fall mitkriegen sollte. Aber die Flöhe, die haben das wirklich gut drauf, sich da auch zu verstecken und auch sich da richtig ins Katzenfell bis auf die Haut reinzugraben. Ja, deswegen ist das gar nicht so untypisch und man sollte da einfach keine voreiligen Rückschlüsse ziehen. Besonders gefährdet für Flohbefall sind auf jeden Fall kleine Kitten oder sehr, sehr alte, kranke Tiere. Einfach die Tiere, ja, die kein gutes Immunsystem haben. Und dieser Flohbefall schwächt die Tiere dann natürlich zusätzlich noch enorm. Also das Ganze kann wirklich bis zur Anämie, also bis zur Blutarmut führen, was ja für die Katze dann letztendlich lebensgefährlich ist. Und gerade die Kitten bekommen wir in der Praxis ganz, ganz oft zu sehen mit Flohbefall. Wir sind ja auch Fundtier-Annahmestelle, das habe ich auch schon häufiger erzählt. Und ja, deswegen haben wir da häufig die kleinen kranken Kätzchen, die auch vielleicht schon Katzenschnupfen haben oder ähnliches. Und ja, da ist es eigentlich an der Tagesordnung, dass die auch voller Flöhe sind. So wie generell eigentlich jede Katze, die überwiegend draußen lebt. Also ich sag mal so richtige wildlebende Freigängerkatzen ohne richtiges Zuhause, da ja, kann man eigentlich davon ausgehen, dass die auf jeden Fall Floh- und auch Wurmbefall haben. Nicht selten sind die auch auf jeden Fall voller Zecken, was natürlich die Katze dann auch zusätzlich schwächt. Ganz wichtig ist zu erwähnen, die Übertragung von Bandwürmern. Also der Floh dient nämlich als Zwischenwirt des Gurkenkernbandwurmes. Und deswegen ist es auch immer sehr, sehr wichtig, gerade auch bei Freigängern hier an eine regelmäßige Entwurmung zu denken oder natürlich auch, wenn Flohbefall festgestellt wurde. Hier würde ich auf jeden Fall anschließend immer entwurmen nach der Flohbehandlung und ja, dann am besten irgendwie so nach 2-3 Wochen nochmal, denn gerade der Gurkenkernbandwurm ist ja auch eine Zoonose. Das bedeutet, der ist auch auf den Menschen übertragbar und ja, das möchte man nicht haben, deswegen da auf jeden Fall besser vorbeugen. Gerade auch, wenn man Kinder hat, auch noch ganz wichtig. Ja, ansonsten ist das Thema Krankheitserreger bei den Flöhen nicht so präsent bei uns hier in Europa. Einfach ja daher, dass wir hier so gute hygienische Bedingungen haben, kommen da Krankheitserreger nicht so vor. In anderen Ländern kann das aber durchaus auch mal ein Thema sein. Ja, auch Katzen in reiner Wohnungshaltung können tatsächlich Flöhe bekommen. Da sind auch viele immer sehr, sehr überrascht. Da reicht einfach manchmal auch, wenn die Freundin zu Besuch kommt, die einen Hund hat, der Flöhe hat, ne, und bringt dann einfach einen Floh mit, unbemerkt an der Kleidung zum Beispiel, ne. Also ist kein Scherz, wirklich alles schon erlebt und gehört. Also das kommt tatsächlich vor. Oder dass man selber irgendwie draußen unterwegs war, auf einer Wiese saß, wo irgendwie, ja, ein Floh nur darauf gewartet hat, seinen Wirt zu bekommen. Genau, also deswegen auch die Katzen, die nicht rauskommen, die keinen Freigang haben, immer regelmäßig abchecken, durchkämmen und schauen, ob da alles okay ist oder ob es irgendwie einen Hinweis gibt auf Ektoparasiten. Die Flöhe, die sind nämlich Parasiten, habe ich jetzt ja schon öfter gesagt. Was heißt das? Sie ernähren sich von dem Blut anderer Lebewesen, also ihrem Wirt, und schädigen ihn dadurch auch nachhaltig. Und Flöhe sind ziemlich, ziemlich klein, kann man aber mit dem bloßen Auge trotzdem gut erkennen, wie ich finde. Die sind so 2-4 Millimeter lang, haben keine Flügel, es sind Insekten und ihre Farbe ist so schwarz-braun. Und ganz typisch für den Floh ist der Panzer, den die haben. Das ist so ein fester Chitin-Panzer. Wenn ihr mal zufällig einen Floh erwischen solltet, würde ich wirklich empfehlen, weil die total flink sind und ja, ganz schnell entwischen und weghüpfen, diesen, auch wenn sie es fies anhört, wirklich ganz fest zwischen den Fingern festzuhalten und ja, dann am besten mit dem Fingernagel zu zerdrücken. Das macht dann wirklich einmal richtig Knack. Ist ein bisschen eklig, aber ist der Floh auf jeden Fall tot. Dieser Panzer ist nämlich total fest und dadurch auch die Flöhe an sich sehr, sehr robust. Ja, wie sieht so ein Floh noch aus? Der Körper, der ist so seitlich abgeflacht. Das hat für den Floh den Vorteil, dass er sich dadurch auch durch sehr, sehr dichtes Fell bei den Tieren bewegen kann und sich dadurch quasi so durchschlängelt. Und dann hat er so kleine, nach hinten gerichtete Borsten an dem Körper und an den Beinen. Das gibt dem Floh zusätzlich Halt, damit er nicht wegrutscht. Und ja, dann hat er richtig kräftige Hinterbeine für seine Größe und damit kann der Floh tatsächlich bis zu einem halben Meter weit springen. Also das finde ich wirklich total krass. Und wer das selbst mal erlebt hat und einen Floh weghüpfen sehen hat, der staunt da wirklich nicht schlecht. Dazu hat der Floh dann noch seine ganz scharfen Mundwerkzeuge. Das ist so eine Kombination aus Stech- und Saugrüssel. Und dadurch kann er dann halt wirklich durch die Haut durchdringen und beidem wird das Blut saugen. Hört sich eklig an, ist es auch. Ja, die meisten Flöhe haben sich im Laufe ihrer Entwicklung dann auf eine bestimmte Wirtsart spezialisiert und wurden dann irgendwann entsprechend danach benannt. Zu den bekanntesten Floharten gehört halt der Katzenfloh, der Hundefloh und dann gibt es tatsächlich auch noch den Menschenfloh, wobei Menschenflöhe habe ich tatsächlich noch nie gesehen oder hier davon gehört und ich habe auch noch mal nachgelesen, in Mitteleuropa sind die tatsächlich quasi ausgestorben, also kann ich euch auf jeden Fall beruhigen. Und ja, das bedeutet, der Floh ist in erster Linie wirtsspezifisch, sprich, so hat es der Katzenfloh am liebsten auf der Katze und ist auf die Katze abgesehen. Ja, allerdings sind die Flöhe total ausgehungert und haben keinen passenden Wirt in der Nähe, ne? Also treffen über längere Zeit auf kein Tier, können sie dann natürlich auch andere Wirte, wie zum Beispiel auch uns Katzeneltern, anfallen. Genau, so kommt es dann durchaus auch mal dazu, dass wir selber irgendwie einen Flohstich haben. Das könnt ihr oft daran erkennen, dass das ja so eine richtige Flohleiter ist. Bedeutet, das sind so mehrere Flohstiche in einer Reihe, da der Floh die Hautoberfläche zuerst aufsucht und dabei dann so mehrmals in die Haut sticht, bevor er dann erst eine Stelle findet, die er dann so richtig gut findet und dann anfängt zu saugen. Genau, das sind ja so kleine rote Punkte. Bei manchen Menschen werden das dann auch so richtige Quaddeln, die ja auch anfangen zu jucken. Also ich hatte auch schon mal Flohstiche, bei mir juckt das immer ganz doll. Und in der Regel ist das so meistens in Höhe der Socke, so vom Hosenbein zu finden. Also wenn ihr da mal so rote juckende Flecken habt, dann würde ich auf jeden Fall spätestens einmal die Katze absuchen, ob ihr da irgendwas findet. Also könnte auf jeden Fall ein Hinweis sein eines Flohs. Der Lebenszyklus vom Floh ist, ja, ich sag mal, relativ kompliziert, weil es da mehrere Stadien gibt. Das ist ganz spannend. Also es gibt ein Ei und dann noch mehrere Zwischenstufen. Also es gibt tatsächlich drei Larvenstadium und ein Puppenstadium, bis der Floh dann wirklich erwachsen ist und ein, ja, adulter Floh. Der Entwicklungszyklus ist so bei uns, ja, im, sag ich mal, normalen Haushalt so durchschnittlich 3 bis 4 Wochen lang. Und tatsächlich kann ein erwachsener Floh dann bis zu mehrere Monate leben. Das muss man sich echt mal vorstellen. Also das heißt, macht man wirklich nichts und überlässt dem Floh einfach sich selber, lebt man da so ein paar Monate, ne, vielleicht auch irgendwie ein Jahr zusammen. Die Dauer von dem Stadium der Puppen ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Das kommt halt immer darauf an, was ja die Puppe dann für Bedingungen vorfindet. Normalerweise ist für die Puppe alles gut und eine angenehme Temperatur, können die Puppen sich bereits so nach 5 Tagen ungefähr zum erwachsenen Floh entwickeln. Und zwar funktioniert das dann so, dass der Floh tatsächlich den Kohlendioxidgehalt der Atemluft des Wirtes erwittert quasi. Und die Körperwärme des Wirtes und auch die Erschütterung am Boden. Und dann entpuppt sie quasi und der erwachsene Floh kommt raus. Also wirklich auch total crazy und irgendwie auch gruselig, finde ich. Und so kann es dann aber auch mal sein, wenn jetzt irgendwie krasser Wetterumschwung ist und die Temperaturen plötzlich ganz doll nach oben steigen, dass dann diese Flohpopulation dann wirklich regelrecht explodiert, weil auf einmal alle nacheinander dann schlüpfen. Was ich auch noch total spannend finde, wenn überhaupt keine geeigneten Wirte in der Umgebung sind. Das heißt, wenn zum Beispiel umgezogen wird, eine Wohnung steht leer, in der Wohnung gab es einen Flohbefall und ja, die restlichen Stadien der Flöhe, ne, sind dann noch in der Umgebung, dann warten die wirklich so lange, bis wieder ein geeigneter Wirt in der Nähe ist. Das heißt, das Puppenstadium kann dann mitunter bis zu 6 Monaten oder noch länger andauern. Und so lange warten die einfach, ne, in irgendeiner Ritze von der Fußleiste oder des Teppichs zum Beispiel, bis da dann irgendwie eine Katze oder ein Mensch vorbeiläuft. Ja, also wirklich, wirklich eklig. Und was man sich auch vor Augen halten muss und wissen sollte, und deswegen sollte man auch Flohbefall unbedingt behandeln, die Parasiten können tatsächlich bis zu 100 Tage ununterbrochen auf der Katze leben und verlassen die Katze auch nicht. Also nur wirklich ganz selten und nicht freiwillig, denn ja, sie vermehren sich da dann einfach munter weiter. Ja, das ganze Gesteche und das Blutsaugen ist natürlich für das Tier überhaupt nicht ohne, wie man sich denken kann. Und wie könnt ihr erkennen, dass eure Katze einen Flohbefall hat? Vermutlich hat sie stumpfes Fell, vielleicht sieht das auch ein bisschen struppig aus. Dann zeigt eure Katze vermutlich starken Juckreiz, putzt sich ganz, ganz viel, vielleicht auch sehr, sehr hektisch und knabbert richtig an vielen, vielen Hautstellen. Dadurch bilden sich dann meistens kleine blutige Krusten auf der Haut. Das könnt ihr fühlen, wenn ihr einfach mal mit den Fingern durch das Fell fahrt. Und dadurch kann sich so eine richtige Dermatitis entwickeln. Wahrscheinlich seht ihr auch viele kahle Stellen auf dem Fell, also so eine richtige Alopezie, zum Beispiel dann im Bereich der Kruppe des Bauches oder auch im Innenschenkelbereich. Das sind so ganz typische Stellen, wo dann einfach das Fell fehlt. Und ja, die Katze, die kann auch sehr unruhiges und rastloses Verhalten zeigen, also wirkt irgendwie, ja, ich sag mal, total angefixt, wirklich total unruhig. Und das Ganze kann wirklich bis hin zu Schwäche oder auch Apathie führen, wenn das Ganze halt schon so weit fortgeschritten ist, dass wirklich irgendwie eine Blutarmut, eine Anämie dann auch vorliegt. Ein ganz guter Indikator ist natürlich der Flohkot. Da gibt es einen ganz easy Trick, wie ihr das Ganze prüfen könnt, ob eure Katze Flohkot im Fell hat. Und zwar könnt ihr da einfach so einen feinen Flohkamm nehmen, durch das Fell der Katze kämmen, das Ganze auf so einer weißen, hellen Küchenrolle einmal ausklopfen, die ihr vorher angefeuchtet habt. Und wenn ihr das ja so verwischt, dann sollte sich der Flohkot rötlich färben. Und zwar tut er das deshalb, weil das unverdaute Blut der Flöhe ist, was sozusagen dann als Kot ausgeschieden wurde. Und diese schwarzen Krümel, die haben auch so eine ganz typische Kringelform. Also das ist für mich immer so ein ganz typischer Indikator. Ich habe da auch immer so einen Blick für. Also ganz oft bei uns in der Praxis, wenn ich irgendwie eine Katze da sehe, dann denke ich mir manchmal schon von Weitem, oh, ich glaube irgendwie, die hat Flöhe. Die sieht so aus, als ob sie Flöhe hat. Und wenn ich sie dann durchkämme und diesen Test durchführe mit der Küchenrolle, dann ja, habe ich, glaube ich, in so 80% der Fälle da auf jeden Fall immer recht. Ich bin da immer total befriedigt, finde das immer total toll, wenn der Befund dann positiv ist. Und es ist natürlich auch, ich sag mal, dann sehr, sehr schön, sowas als Befund zu haben. Ne? Also wenn man zum Tierarzt geht mit dem Thema Juckreiz und man denkt schon, oh nein, was hat meine Katze bloß? Eine Allergie oder sonstiges, wirklich ganz, ganz schlimm. Da ist das natürlich ziemlich erleichternd und auch einfach, wenn es dann einfach in Anführungsstrichen nur Flohbefall ist. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich sowas finde, denn ja, mit einer Behandlung ist das Ganze dann ja auf jeden Fall schnell erledigt. Ja, und dann ganz klar hüpfende Flöhe. Das ist natürlich der Beweis schlechthin. Und bei einem sehr starken Befall hat man die dann tatsächlich halt auch im Flohkamm. Zeigt die Katze Symptome sehr, sehr ausgeprägt? Also hat sie wirklich richtig dollen Juckreiz, ist überall zerkratzt und wundgestochen, leidet die Katze mit hoher Wahrscheinlichkeit an einer Flohspeicherallergie. Das Ganze kommt auch gar nicht so selten vor. Und das Tückische ist, dass tatsächlich nur ein einziger Stich von dem Floh notwendig ist, um bei der Katze für eine ganz schwere Dermatitis zu sorgen. Und hier ist wirklich meine Empfehlung: Habt ihr eine Katze mit einer Flohspeicherallergie, dann behandelt wirklich prophylaktisch das ganze Jahr über, denn für die Katze ist das wirklich großer, großer Stress und überhaupt nicht schön und ja, für euch auch echt anstrengend, wenn ihr regelmäßig immer wieder diese allergischen Episoden habt. Und deswegen, wenn der Verdacht besteht, einfach prophylaktisch behandeln, dann ist das Thema vom Tisch. Da sind wir auch schon beim Stichwort Behandlung. Was könnt ihr tun, wenn Flohbefall da ist? Also ich kann nur sagen, sind die erstmal da, verschwinden sie auch nicht mehr von selbst. Ne? Also da könnt ihr euch wirklich sicher sein, abwarten bringt da leider wirklich rein gar nichts. Im Gegenteil, das Ganze verselbstständigt sich super schnell. Ihr müsst euch vorstellen, alleine ein Flohweibchen legt an einem Tag ca. 40 Eier auf der Katze ab und in ihrem gesamten Leben so rund 400 Eier. Ein Floh. Und ihr kennt das Sprichwort, ein Floh kommt selten allein. Also deswegen ist wirklich immer eine Behandlung nötig. Aber ich empfehle euch da wirklich ganz, ganz doll, da wenig bis keine Eigenexperimente zu machen. Ich sag mal so, ich bin auf jeden Fall auch ein Freund von alternativen Heilmethoden, ja, und mal irgendwie hier und da ein pflanzliches Mittelchen zu probieren. Beim Ektoparasitenbefall kann ich euch erfahrungsgemäß sagen, dass diese nichts bringen werden, beziehungsweise für eure Katze sogar richtig gefährlich sein können. Das bedeutet, egal was ihr im Internet, irgendwie in Foren oder wo auch immer für Tipps lest, bitte probiert bei eurer Katze kein Schwarzkümmelöl aus, kein Teebaumöl oder sonstiges. Diese sind für Katzen wirklich, wirklich giftig. Die enthalten Terpene oder Phenole auch, die Katzen nicht verstoffwechseln können. Das Ganze kann richtig lebensgefährlich werden. Allgemein, bitte reibt auch die Katze niemals mit irgendwelchen ätherischen Ölen ein. In gewisser Weise kann man mit ätherischen Ölen arbeiten bei der Katze, das auf jeden Fall, aber nicht lokal auf der Katze und bitte auch nicht oral in die Katze. Und wenn ihr mit ätherischen Ölen arbeiten möchtet, dann wenn überhaupt nur über einen Diffusor, der das Ganze ja über einen Vernebler quasi über die Raumluft verteilt. Aber auch hier wendet euch da bitte an einen Experten, der da auch im Thema ist und macht da bitte keine eigenen Experimente, weil ja, das kann wie gesagt wirklich sehr gefährlich sein, da auch viele ätherische Öle halt diese Terpene enthalten. Und ich weiß, dass es halt im Zoofachgeschäft ganz, ganz viele Spot-ons gibt, die ja mit so natürlichen Mittelchen arbeiten. Und auch das sind oft irgendwelche ätherischen Öle, die ja natürlich für die Flöhe vielleicht schädlich sind, aber die können halt auch für deine Katze ungesund sein. Und dazu kommt auch noch, dass diese sehr, sehr stark riechen. Und ihr dürft euch vorstellen, wenn ihr das eurer Katze irgendwie ins Fell träufelt, dann hat sie diesen Geruch ja auch dann den ganzen Tag oder über mehrere Tage dann auch in der Nase. Und das ist für sie wahrscheinlich dann auch sehr, sehr unangenehm. Dann auch ganz, ganz wichtig, bitte probiert keine Hundepräparate bei Katzen aus. Das habe ich auch schon ganz oft gehört. Also auch, wenn ihr irgendwie einen kleinen Chihuahua habt, der vielleicht ein ähnliches Gewicht hat wie eure Katze, bitte, bitte nutzt hier wirklich nur spezielle Katzenpräparate. Das hat seinen Grund, warum es Katzenpräparate gibt und warum es Hundepräparate gibt. Also mach hier ja wirklich irgendwie keine eigenen Sachen draus, sondern halte dich wirklich an die Empfehlungen der Tierarztpraxis. Und ich rate hier auch wirklich zu verschreibungspflichtigen Antiparasitika, also wirklich die Mittelchen, die ihr aus der Tierarztpraxis bekommt. Denn, ich sagte es eben schon, natürliche Mittel sind erfahrungsgemäß nicht ausreichend wirksam oder sogar auch giftig. Und so verhält es sich auch bei Hausmittelchen wie beispielsweise Kokosöl. Kokosöl enthält Laurinsäure. Die Laurinsäure ist tödlich für den Chitinpanzer der Flöhe. Also eigentlich sehr wirksam, aber hier kommt mein Aber. Damit das Ganze wirklich bei der Katze wirkt, müsstest du sie, ja, ich glaube spätestens alle 2 Tage wirklich von oben bis unten bis auf die Haut komplett mit Kokosöl einreiben. Also meine Lilly findet Kokosöl ziemlich cool. Wenn ich das mal benutze zum Kochen oder irgendwie für Kosmetik, dann würde sie das auf jeden Fall total gerne abschlecken. Also die fährt darauf ab, allein schon auf den Duft. Aber wenn ich mir vorstelle, die Katze wirklich von oben bis unten damit einzureiben und das wirklich ganz, ganz regelmäßig, ja auch als Prophylaxe dann irgendwie so fast jeden Tag, das finde ich irgendwie der Katze gegenüber überhaupt nicht fair. Und ich glaube nicht, dass sie das irgendwie cool findet, da komplett in Kokosöl getränkt zu sein. Genau. Und von der Wirksamkeit bin ich da dann auch ja nicht so überzeugt, weil ich halt denke, dass es nicht umsetzbar ist. Wenn ihr da andere Erfahrungen gemacht habt, dann schreibt mir gerne. Da lasse ich mich natürlich auch des Besseren belehren. Aber das sind so meine Erfahrungen, ja, die ich auch von Kunden aus der Tierarztpraxis habe. Also in der Tierarztpraxis bekommt ihr dann in der Regel verschiedene Sachen angeboten. Da gibt es einmal das Spot-On, dann gibt es eine Tablette und dann gibt es ein Halsband. Das Halsband, das hält so 7 bis 8 Monate vor, vorausgesetzt es wird halt die ganze Zeit getragen und auch so, dass es Kontakt mit der Haut hat. Dieses Halsband hat eine Sollbruchstelle, aber ich bin ehrlich, ich bin da überhaupt kein Fan von, generell von Halsbändern nicht und aus dem Grund, weil ich selber auch schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Ich hatte einmal ja das Ganze mit Mauzi, ich wollte bei ihr ein Flurhalsband ausprobieren, das wir bei uns ja aus der Praxis hatten, habe ihr das angelegt. Sie ist halt keine Halsbänder gewohnt gewesen, es war vielleicht nicht so eine gute Idee und sie hat wirklich ja so richtig Panik bekommen, fand das ziemlich blöd und dadurch, dass das ja ziemlich eng ansitzen musste, hatte sie dann halt echt Probleme, als sie versucht hat, sich das selber über den Kopf zu ziehen. Also sie ja hatte so einen richtigen Angst-Panik-Moment, hat mit aller Kraft versucht, dieses Halsband irgendwie loszuwerden. Und das ja, ging dann leider so weit, dass sich das über den unteren Kiefer geschoben hat und da dann ja quasi so mitten im Mund hing. Und zum Glück habe ich das direkt bemerkt, weil sie ja total panisch da auf der Treppe hin und her hüpfte. Hatte aber richtig meine Schwierigkeiten, das Teil abzukriegen. Und da muss ich sagen, da hat weder Mauzi noch ich irgendwas von dieser Sollbruchstelle gemerkt. Also ich habe da auch wirklich richtig mit Kraft und Gewalt reingezogen. Und letztendlich habe ich das Teil nur abbekommen, ja, als ich da mit einer Schere beißen musste. Und das war auch nicht so toll. Ich war alleine zu Hause, war ziemlich, ziemlich überfordert und musste mit einer Hand ja, meine Katze festhalten und mit der anderen Hand versuchen, dieses Flurhalsband da irgendwie runterzukriegen. Also das war wirklich für uns beide sehr, sehr traumatisch. Und ja, seitdem bin ich mit diesen Halsbändern so ein bisschen auf Kriegsfuß. Aber das ist natürlich auch ja, eine ganz eigene Erfahrung, die ich hier teile. Kann auch sein, dass ihr da ganz andere Erfahrungen gemacht habt. Genau, deswegen bin ich da nicht so der Fan von. Wo wir Riesenfan von sind, sind Tabletten. Tatsächlich, weil ich finde, das ist für die Katze eine sehr angenehme Variante, sofern man halt Tabletten verabreicht bekommt, aber ja, mit ein bisschen Naschi, ne, in so einen kleinen Stick reingedrückt zum Beispiel, geht das auch sehr gut oder in der Regel auch sehr gut durch Training. Ja, Spot-Ons mag ich nicht so gerne, weil ich finde, die haben einen sehr, sehr starken, giftigen Eigengeruch. Ihr kennt es vielleicht auch, wenn ihr das schon mal benutzt habt, spätestens beim nächsten Mal, wenn ihr so eine Pipette aufmacht, dann ist die Katze schon über alle Berge, weil es wirklich echt streng riecht. Und hier ist wieder das Gleiche. Man muss sich vorstellen, die Katze hat das Ganze dann im Fell und muss es die ganze Zeit riechen. Und ja, unter Umständen hat man das dann selber auch noch auf den Händen nach dem Auftragen. Ja, ich find's nicht so schön. Muss natürlich hier jeder ganz individuell für sich selber entscheiden, was dann ja für sich und seine Katze da die beste Variante ist. Wir sind auf jeden Fall Team Tablette. Genau, ich muss aber auch sagen, dass ich dieses Jahr zum Beispiel meinen Katzen noch gar keine Flohprophylaxe gegeben habe. Ich kämme sie so halt immer regelmäßig durch und schaue, denn ja, die Katzen sind eigentlich sehr, sehr häuslich unterwegs und ja, je älter sie werden, desto mehr halten sie sich wirklich auch nur noch im Gartenbereich auf und hier haben sie auch mittlerweile kaum noch Kontakt zu irgendwelchen anderen Katzen. Ganz manchmal schaut irgendwie ein Igel vorbei, da könnten sie sich natürlich auch den ein oder anderen Floh holen, aber ist bisher noch nicht passiert. Und auch mit Zecken haben wir hier zum Glück kein Thema in der Region, wo wir hier wohnen, aber auch da suchen wir die Katzen natürlich immer regelmäßig ab. Aber hier haben wir dieses Jahr bisher auf jeden Fall sehr, sehr Glück gehabt. Also entdeckt ihr Flohbefall bei eurer Katze, zuallererst besorgt euch wirklich verschreibungspflichtige Antiparasitika. Es kann sein, dass ihr dafür eure Katze auch beim Tierarzt vorstellen muss. Es kommt drauf an, wann sie das letzte Mal ja in der Tierarztpraxis gewesen ist. Einfach aus dem Grund, weil die Mittel halt verschreibungspflichtig sind. In allen anderen Fällen ja, könnt ihr eigentlich die Mittel auch so rausholen, aber ich würde einfach immer vorher einmal anrufen, dann ja, seid ihr auf jeden Fall nicht umsonst in der Praxis gewesen. Dann mein Tipp Nummer 2 bei Flohbefall: Sucht eure Katze wirklich täglich mit dem Flohkamm ab und kämmt sie richtig aus. Da erwischt ihr nicht nur den Flohkot, sondern natürlich auch die adulten Flöhe. Und ihr könnt dann einfach alles, was ihr da aus dem Flohkamm rauskriegt, also Haare, Flohkot, Flöhe, einfach in so einen kleinen Eimer mit Spüliwasser tun. Denn Spülmittel enthält Tenside, die Flöhe dann abtöten. Das heißt also, alles, was dann da drin schwimmt, ertrinkt dann auch alsbald. Von daher also eine sehr gute Methode. Und ihr habt so immer total den Überblick und könnt immer jeden Tag gucken, ob das Ganze weniger wird, ne? Also ob ihr weniger Flohkot findet, ob ihr weniger Flöhe auf der Katze findet. So könnt ihr sehr gut einschätzen, auf welchem Weg ihr quasi in eurer Behandlung seid und wie gut das Ganze anschlägt. Dann Priorität Nummer 2 ist auf jeden Fall auch die Umgebungsbehandlung, denn auf der Katze selber leben in der Regel wirklich nur die erwachsenen Flöhe, die sich dann ganz munter vermehren. Und das ja, sind so in der Regel 5% der gerade vorhandenen Flohpopulation, also wirklich wenig. Das heißt, in der Umgebung sind die ganzen unzähligen Eier, Larven und auch die Puppen zu finden, aus denen sich dann die erwachsenen Flöhe entwickeln. Ja, und deswegen heißt es Tipp Nummer 3 wirklich saugen, saugen, saugen und das Ganze mehrmals täglich. Also ihr dürft hier wirklich richtig übertrieben Putzfee spielen, also auch im Bereich der Fußleisten. Flöhe lieben wirklich so richtig dunkle Ecken, also schaut mal, wie das bei euch so gestaltet ist, wo es da dunkle Ecken gibt, vielleicht auch irgendwie so in Rillen vom Holzfußboden, wirklich alles richtig gut abchecken und das so oft ihr könnt, also am besten mehrmals täglich. Wenn ihr mit dem Staubsauger arbeitet und der zum Beispiel einen Beutel hat, dann wirklich diesen Beutel danach auch direkt rausbringen, also nicht im Staubsauger belassen, denn die Flöhe, die sind wirklich zäh und die würden einfach munter wieder raushüpfen, also wirklich ehrlich. Habt ihr einen Dampfreiniger, dann benutzt auch den, der ist richtig, richtig toll dafür, denn die Hitze tötet die Flöhe auch ab. Deswegen auch mein Tipp Nummer 4, Katzenplätze waschen. Überlegt euch wirklich, wo sind die Katzenplätze, wo liegt meine Katze, sei es das Bett, ne, die Bettlaken, irgendwelche Decken, Kissen, Kuschelhöhlen und schaut, was kann man waschen. Und auch hier wirklich mindestens auf 60 Grad waschen, besser sind sogar 90 Grad. Habt ihr ja so empfindliche Materialien, die sich nicht gut waschen lassen oder auch so Sachen wie Plüschspielzeuge oder auch Kuscheltiere, könnt ihr dies als Alternative auch einfrieren. Nachdem das Ganze gefroren ist, holt ihr das wieder raus und schüttet das einmal ab. Dann überlebt da auf jeden Fall nichts. Da könnt ihr euch sicher sein. Also das wäre auch noch eine Variante, sofern das dann auch ins Gefrierfach passt. Tipp Nummer 5, bei ganz starkem Befall könnt ihr auch richtige Fogger einsetzen für die Umgebungsbehandlung. Fogger sind so kleine, Sprühbomben, die ja so Chemikalien freisetzen, die dann die Flöhe und alle Entwicklungsstadien des Flohs dann alsbald abtöten. Haben wir hier auch schon benutzt. Ich weiß noch, als Blinky damals eingezogen ist, als wir sie nach dem Unfall gefunden hatten, hatte sie bei uns ja so ein extra Zimmer hier für sich ganz alleine für einige Zeit. Und sie kam von draußen als Straßenkatze und hat natürlich auch Untermieter mitgebracht. Und da ich keine Lust hatte, dass alle anderen sich hier dann auch mit den Flöhen anstecken, habe ich dann tatsächlich, bevor hier so der normale Alltag stattfand und wir alle Katzen zusammenführen wollten, hier nochmal so eine kleine Bombe losgelassen. Das Ganze ist aber nicht so witzig und ich würde das wirklich nur machen, wenn ihr einen ganz starken Flohbefall habt, ne? Und bei Blinky war es wirklich stark. Das würde ich wirklich immer abwägen, denn das ist nicht so cool für die Gesundheit. Und es wird da auch angeraten, dass man für einige Stunden da wirklich alle Zimmer verlässt und richtig gut lüftet. Keine Tiere dürfen anwesend sein. Und ja, das muss man dann auch erstmal irgendwie managen können. Das ist ja auch nicht so einfach. Und alleine anhand dieser Empfehlung sieht man, finde ich, dass das Ganze nicht gesund sein kann. Deswegen empfehle ich es nicht generell, sondern wirklich nur bei ganz starkem Flohbefall oder wenn man ja schon länger behandelt und der ganzen Geschichte überhaupt nicht Herr wird. Also hier wirklich eher vorsichtig sein und sich nicht auf alle Präparate stürzen, die es da irgendwie gibt. Und hat man dann diese Flohinvasion im Haus, braucht man wirklich ganz viel Durchhaltevermögen, denn die Prozedur kann mühsam sein. Also das weiß ich auch. Ein Flohzyklus dauert so 2 bis 4 Wochen, aber man sollte mindestens 3 Monate lang die Katze und die Umgebung behandeln. Also das Ganze wirklich länger durchziehen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass kein Floh mehr übrig bleibt und man da wirklich alle Stadien erwischt hat. Die gute Nachricht ist ja aber, wir haben heutzutage, wie gesagt, so wirksame Mittel und auch so viele Erfahrungswerte, dass die Ektoparasiten halt kein Drama sind, ne, und man in der Regel schnell Herr oder Frau der Lage werden kann. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zum Thema Zecke. Das Thema Zecke wird hier in der Folge einen deutlich kleineren Rahmen einnehmen. Und warum? Aus dem Grunde, Freigängerkatzen bekommen zwar Zecken, sind aber nicht so häufig von den zeckenübertragbaren Krankheiten betroffen wie Hunde. Das ist erfahrungsgemäß so ein Glück. Ein Zeckenstich ist aber dennoch für die Katze nicht ganz ohne, deswegen solltest du auch hier ein gutes Auge auf deine Katze haben. Mit Zecken können wir immer so ab Frühlingsbeginn rechnen, ne? Also das heißt so März und dann ja bis zum Herbstende hin, Oktober oder aber auch November solltet ihr eure Freigänger auf jeden Fall regelmäßig nach Zecken absuchen. Aber auch wie beim Flohbefall sind Zecken tatsächlich mittlerweile ein Ganzjahresproblem. Das liegt einfach daran, dass wir mittlerweile einfach so warme Temperaturen haben und keinen richtigen Winter mehr, sodass sich Flöhe und auch Zecken das ganze Jahr einfach bei uns sehr, sehr wohlfühlen. Ja, was aber wichtig ist zu erwähnen, also nur weil die Zecken bei der Katze nicht so häufig die Krankheiten übertragen, solltet ihr diese trotzdem ganz, ganz schnell entfernen, wenn ihr sie seht. Denn ist eine Zecke erstmal mit irgendeinem Krankheitserreger infiziert, steigt die Übertragungswahrscheinlichkeit mit der Dauer, dass die Zecke an eurer Katze ist, immer stärker an. Also das heißt, je länger die Zecke auf der Haut der Katze sitzt, desto höher ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass gefährliche Krankheitserreger übertragen werden. Und was kann da so übertragen werden? Also da kennt ihr ja auf jeden Fall die Borreliose, habt ihr bestimmt schon mal gehört, und auch die Anaplasmose. Das sind so die typischen Krankheiten, die auch Zoonosen sind, also das heißt, die dann auch vom Tier auch noch auf den Menschen übertragbar sind. Katzen sind, wie gesagt, eher selten von diesen Krankheiten betroffen. Da gibt es so ein paar Studien, habe ich gelesen, dass Katzen sich irgendwie anders als Hunde besser zum Beispiel gegen diese Borreliose-Erreger wehren können. Lebt ihr also in einem Risikogebiet für Zecken, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit eines Befalls dann auch höher und somit auch die Übertragung von Krankheiten. Wir haben hier, wie gesagt, in Norddeutschland wirklich wenig das Thema. Es gibt hier natürlich auch so ein paar Regionen, wo es ein bisschen Wald gibt. Da gibt es schon Zecken, aber hier bei mir direkt, wo wir wohnen, am Deich, sind zum Glück nicht so viele Zecken unterwegs. Also es ist wirklich ganz individuell und da solltet ihr auf jeden Fall einen guten Blick drauf haben. Ist eure Katze also viel draußen auf Streifzügen unterwegs, könnt ihr dann auch spezielle Zeckenschutzmittel verwenden. Ganz oft gibt es hier Kombipräparate, also das heißt Mittel, die gegen Flöhe helfen, helfen dann auch gegen Zecken. Also lasst euch hier auf jeden Fall gerne von eurer Tierarztpraxis beraten. Und wenn ihr eure Zecke absucht, dann schaut auf jeden Fall so an die typischen Stellen, wo Zecken gerne sitzen. Das ist so Kopfbereich, Brust, Nacken und auch Schultern. Da fühlen sich die Zecken richtig, richtig wohl. Und wenn Zeckenbefall da ist, werdet ihr hier wahrscheinlich am meisten Glück haben. Ein Befall von Ektoparasiten kommt wohl in jedem Katzenhaushalt einmal vor. Aber wie ihr jetzt wisst, kein Grund zur Panik. Mit etwas Hintergrundwissen, wirksamen Antiparasitika, einer gründlichen Umgebungsbehandlung und etwas Geduld bekommt man als Katzenhalter das Problem gut in den Griff und hat bei frühzeitiger Erkennung keine Folgeschäden zu erwarten. Wie ist das bei euch? Haben eure Katzen schon mal Flöhe oder Zecken gehabt? Und wie schnell seid ihr die Schmarotzer wieder losgeworden? Was sind eure ultimativen Tipps beim Befall von Ektoparasiten? Teilt eure Gedanken und Erfahrungen zum Thema gerne über Instagram oder schreibt uns eine E-Mail an podcast@deine-tierwelt.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann schenkt mir doch super gerne 5 Sternchen und abonniert unbedingt den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. In der nächsten Episode möchte ich über die Katzenverhaltungsberatung sprechen. Ich gebe euch Einblicke in meinen Beruf und erzähle euch, was ich da so den ganzen Tag mache und bei welchen Herausforderungen im Alltag euch eine professionelle Verhaltensberatung nachhaltig unterstützen kann. Bis dahin genießt die Sonne, wenn sie sich mal zeigt, und ja, macht euch eine schöne Zeit mit euren Miezen und bis ganz bald. Eure Tina.